Willkommen zur Hochschulkiste, dem Podcast der Technischen Hochschule Augsburg. In dieser Season dreht sich alles um das Leben neben der Hochschule, um die Projekte, Leidenschaften und Herausforderungen, die unsere Gäste neben ihrem Studium bewegen. Heute spreche ich mit Gabriel Bruckdorfer, einem Student der Erziehungswissenschaft. Gabriel engagiert sich ehrenamtlich bei verschiedenen Festivalprojekten, ist politisch aktiv und kandidiert für die Linke im Wahlkreis Ostallgäu. Zusätzlich unterstützt er Menschen bei ihrer Heiz- und Nebenkostenabrechnung, um mehr Transparenz und Überblick zu schaffen. Wie Gabriel all diese Aufgaben unter einen Hut bringt, was ihn antreibt und wie er das Leben neben der Hochschule gestaltet, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Zuhören. So Gabriel, schön, dass du heute hier bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin der Gabriel. Zum ersten Mal vielen Dank auch, dass ich hier da sein darf und heute ein bisschen über meine Sachen, die ich so neben dem Studium mache, reden darf. Ich bin 24, ich studiere jetzt eben aktuell Erziehungswissenschaft, schreibe jetzt dann bald meine Bachelorarbeit beziehungsweise in diesem Semester. Und ja, ich komme aus einem kleinen Dorf Langeringen, liegt auch im Landkreis Augsburg, ein bisschen Richtung Landsberg in die Richtung, ja. Und werde jetzt dann bald 25.
Sehr schön. Jetzt haben wir im Intro ja schon gehört, dass du politisch aktiv bist. Magst du uns da einmal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, in die Politik zu gehen oder was dich besonders bewegt, diesen Schritt zu gehen? Weil man muss ja auch sagen, es gibt ja zumindest in meinem Umfeld nicht so viele junge Leute, die sich politisch engagieren.
Also bei mir hat das eigentlich damit angefangen, dass ich auf Social Media, auf YouTube und Twitch und so recht viel unterwegs bin, also viel im Internet eigentlich aktiv bin und dann über den Streamer Stay zu dem Streamer Dekadent gekommen bin, die beide im linken Bereich sind. Dekadent hat eher im linksextremistischen Bereich sogar oder sehr stark linken Bereich, der auch dann sehr, sehr stark seine Meinungen sagt. Und die haben mich dann so mit dazu geprägt und mit dazu gebracht zu sagen, komm, ich bringe mich selber ein, weil ich bin auch eigentlich sehr unzufrieden mit dem, wie es gerade abläuft. Und auch eben dann, wie ich zu den Positionen, die Argumente, die mir dann zu meinen Positionen, die ich halt dann politisch komme, auch viel dazu beigetragen haben und dann eben auch gesagt habe, komm, ich werde jetzt selber politisch aktiv, weil dieses Rumsetzen und einfach nur Meckern ist das Einfache, sich aber wirklich einbringen und versuchen, was zu ändern, ist dann eben der Part, den man dann auch wirklich mal anpackt, den ihr irgendwer machen muss.
Ja, absolut. Ich glaube, das sieht man ja auch, wenn man sich jetzt die Wahlergebnisse anschaut, dass sehr, sehr viele Leute immer sehr, sehr unzufrieden sind und das auch vollkommen recht, alle sind immer gut darin zu meckern, aber was ändern, tun dann wirklich die wenigsten. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass dich da der linke Sektor eher angesprochen hat. Wie bist du dann auf die Partei gekommen? Also klar, jetzt bei der Linken ist die Linke sehr naheliegend, aber es gibt ja schon mehrere Parteien, die im linken Spektrum sind.
Ja, also da muss wirklich Dekadent dann sehr, sehr radikal mich da sehr stark mitgeprägt haben, weil ich dann auch gemerkt habe, so die Grüne ist zwar eine Partei, wo ich sage, die finde ich auch unterstützenswert, weil sie halt sich natürlich auch mit Umweltschutz eigentlich für was Gutes einsetzen. Aber dann auch eben mit Kapitalismuskritik und antikapitalistischen Einstellungen vielleicht mir dann eher gedacht, okay, es passt eigentlich nicht das System, so wie es ist, dass die oberen 5% darüber bestimmen können und, denke ich, die Macht haben, die restlichen 95% zu unterdrücken, wenn ich es jetzt so extrem ausdrücken möchte. Und da fand ich dann die Linke ansprechender, weil die sich da mehr darum kümmern möchte, dass eben eigentlich unten entlastet wird und oben mehr Steuern, mehr belastet wird.
Das heißt, das waren dann auch die Hauptthemen, die dich dann zur Politik gebracht haben. Also wie du jetzt gesagt hast, in deinen Augen die Ungerechtigkeit von der Verteilung von vielem jetzt oder hat da jetzt auch Umweltschutz und so viel mit reingespielt?
Also Umweltschutz auch, ja. Das ist auch ein Thema, wo ich sage, da müssten wir uns politisch viel mehr einbringen und halt einfach sehr radikal sagen, komm, wir müssen da jetzt mal was anpacken und was tun und machen, weil ich da auch sage, diese Pläne, die wir aktuell haben, sind halt nicht straff genug, um irgendwas doch zu machen. Und das eben auch dann, eben wie gesagt, so Thema Umverteilung, Leute entlasten. Ich bin ja mit der Erziehungswissenschaft in einem sehr sozialen Studiengang, wo ich dann auch merke, okay, einfach durchs Studium, was man halt an Sachen lernt, wird Chancengleichheit und so, da müssen wir halt viel, viel sozialer sein, viel mehr auf Menschen eingehen können und nicht radikal sagen, ja, das müssen sie halt selber regeln.
Wenn ich jetzt einmal ganz kurz einhaken darf, weil das finde ich jetzt persönlich ganz spannend, weil ich persönlich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich sagen kann, mir wurden alle Chancen gewährt. Also ich hatte das Glück, ohne Probleme studieren zu können, so lange meine Schule machen zu können, wie ich will und habe die Unterstützung meiner Eltern. und habe dadurch vielleicht auch das Bild, vielleicht ist es falsch, vielleicht nicht, das weiß ich nicht genau, dass in Deutschland ja schon viele Leute die Möglichkeit haben, alles zu machen, was sie wollen. Oder siehst du das da ein bisschen anders?
Also ich bin auch, wenn man so will, sehr behütet aufgewachsen, also auch auf dem Dorf jetzt, halt auf Grundschulbesuch, meine Eltern, die haben wirklich immer geschaut, dass sie irgendwie schauen, dass sie gucken, dass sie das Beste für mich machen und mich so viel unterstützen, wie es geht. Aber es gibt halt natürlich auch viele Menschen, die nicht diese Möglichkeiten haben, wo die Eltern beide Vollzeit arbeiten, dann drei Geschwister noch haben und dann muss sich halt das älteste Kind irgendwie um die Geschwister kümmern und hat dann vielleicht nicht unbedingt die Zeit, noch neben der Schule irgendwie wirklich lernen zu können oder sich mit Freunden zu treffen und was weiß ich. Also da ist dann halt viel Einschränkung. Dann ist im Schulsystem vielleicht auch einfach nicht die Möglichkeit gegeben, wirklich Rücksicht auf jeden zu nehmen, weil einfach die Klassen dann doch relativ überfüllt sind. Weil, ja, man hört es ja eigentlich auch viel in den Medien, Lehrermangel und Personalmangel, das sind, denke ich, die Schulen marode, nicht ausgebaut. Dann auch, wenn man jetzt so Themen nimmt, wie jetzt eben Inklusion von behinderten Menschen, die haben halt auch nicht immer die Möglichkeiten, weil die Schulen vielleicht auch nicht immer einfach behindertengerecht gestaltet sind. Und das sind einfach so Sachen, wo ich denke, da passt es dann eben nicht mit Chancengleichheit, wenn jetzt eine Person, nur weil sie im Rollstuhl sitzt, auf eine Sonderschule gebracht wird, wo sie vielleicht gar nicht die Förderung bekommt oder gar nicht die Möglichkeiten hat, sich so auszuprägen, wie sie es sollte oder könnte, dann ist das halt irgendwie ja ungerecht, finde ich, wenn die Person eigentlich sonst komplett alles machen kann, wie jeder Mensch, der nicht im Rollstuhl sitzt.
Ja, auf jeden Fall. Bei welchem Punkt ich dir auf jeden Fall zustimmen kann, sind die teilweise maroden Schulen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, auf dem Land ein bisschen anders. Wir wurden teilweise in Container gepackt, das hat im Sommer immer sehr viel Spaß gemacht bei 30 Grad, aber ja.
Ja, bei uns, also ich war in Türkheim auf dem Gymnasium, da war dann gerade die Schule renoviert, dann hatten wir auch so Container-Klassenzimmer halt eine Zeitweise, weil das halbe Schulgebäude natürlich renoviert wurde.
Mhm. Ja, bei uns war es tatsächlich wegen Überfüllung, also die Schule ist so voll geworden, dass wir halt mit Klassenräumen nicht mehr hinterhergekommen sind und dann wurde man in die Container ausgelagert, genau. Aber um jetzt nochmal zurück auf die auf deine Partei zu kommen oder auf deinen Werdegang eher gesagt, wie lief denn das ab? Weil ich kann mir jetzt schwer vorstellen, wie kommt man überhaupt in eine Partei rein? Also ich glaube, es gibt ja so das Klassische, dass man einen Mitgliedsantrag ausfüllt, aber dadurch ist man ja noch nicht wirklich aktiv dann in der Partei.
Ja, also bei den Linken ist es relativ einfach. Man geht einfach auf die Webseite und meldet sich halt an, tut sich als Mitglied eintragen. Das ist so eine Sache von, wenn man jetzt ein bisschen länger braucht, vielleicht noch einmal die Sachen genauer durchlesen will, so 10, 15 Minuten. Und dann bist du eigentlich schon Mitglied bei der Partei. Und dann kriegst du eigentlich auch mal eine E-Mail. Wirst vielleicht, ich wurde dann vom Markus, vom Kreisverband Augsburg, eben mal angerufen. Hey, hier, da ist das und das Treffen, willst du mal vorbeikommen? Dann hier jetzt bei uns eben, habe ich mal gesagt, ja, ich wollte eh mal vorbeikommen. Wir kriegen auch immer eine Newsletter einmal die Woche, wo dann alle aktuellen Termine und so mit drinstehen. Und dann bin ich halt einfach mal zum ersten Treffen hingegangen. Das war witzigerweise, ach, ich bin so schlecht mit Namen, der Gregor war da eben da, ist einer der Abgeordneten, der eigentlich in Berlin sitzt, war eben dann da, hat unserem eigentlich unseren Fahrplan für 25 für die kommende Wahl vorgestellt. Das war eigentlich, September war das. Im September war ich bei meinem ersten Meeting und da war das dann wirklich so, ja, gleich mal reingeworfen, so, ja, komm, so machen wir das jetzt in Zukunft. Und da war ja noch nichts von Neuwahlen gestanden oder wurde noch nichts von Neuwahlen gesprochen. Da war ja einfach, komm, wir wollen uns als Partei umstrukturieren, wir wollen wieder sagen, komm, wir sind die Leute, die wirklich den Leuten zuhören und eigentlich die Partei, die du wählst, wenn du unzufrieden bist. Und eben, dass du nicht dann eine Partei wählst, die mit leeren Versprechen irgendwie was schön daherredet und dann, wenn man so will, lügt und dann am Ende komplett andere Sachen macht, sondern wirklich, wir wollen zuhören und wollen wirklich schauen, was sind Themen, die die Leute bedrücken. Deswegen haben wir dann mit Haustürgesprächen und sowas angefangen. Aber eben dazugekommen, einfach auf der Webseite mit angemeldet. Dann kam eine Woche später, glaube ich, oder zwei Wochen später meine Mitgliedskarte, ja. Und dann war es eigentlich schon eben hier Newsletter kommen, da ist unser Sommerfest, willst du vorbeikommen, da ist das Treffen, willst du vorbeikommen.
Ah ja, okay, sehr schön. War das diesen September, dass du beigetreten bist oder letzten?
Dieses Jahr im Juli bin ich beigetreten, in der Woche vor Wacken, witzigerweise. Und dann war ich, das erste Treffen des Sommerfests wäre dann gewesen, während ich auf Wacken war.
Aber dann ging es ja auch alles sehr, sehr schnell bei dir. Also, weil wir jetzt auch schon im Intro gehört haben, kandidierst du ja jetzt auch. Und wenn du erst seit September dabei bist, kommt mir das sehr, sehr schnell vor, oder? Wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich kenne mich im politischen Umfeld gar nicht aus, aber ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass man sehr, sehr lange Mitglied ist und dann mal irgendwie halt langsam da reinrutscht. Oder wie ist das dann bei dir gelaufen, dass du dich aufstellen lässt?
Es war so ein bisschen eine Schnapsidee, würde ich sagen. Also im Wahlkreis Ostallgäu, unser eigentlicher Kandidat ist nach Frankfurt gezogen, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und dann hat dieser Kandidat für den Wahlkreis gefehlt. Und der Markus eben, der, weil ich eben in Langeringen wohne, das zählt so, witzigerweise noch zum Wahlkreis Ostallgäu. Also ganz im letzten Eck immer noch mit drinne. Der hat mich dann eben einfach gefragt, so, ob ich da, denn da Lust hätte, Interesse hätte, dann würde er das mal weitergeben einfach. Und das war dann wirklich so dieses, komm, ich probiere es jetzt einfach mal. Also es war jetzt gar nicht, weil ich, also ich hatte eigentlich vor, zur nächsten offiziellen Wahl mich dann eben, jetzt 2029 müsste das dann sein, erst wirklich eigentlich mal zu kandidieren, weil ich mir da dachte, dann bin ich politisch gut genug drin eigentlich. Und natürlich jetzt, wo ich sage, so ein bisschen gezwungenermaßen, okay, jetzt muss ich mich halt damit einbringen, beziehungsweise ich möchte mich damit einbringen, habe ich mir halt natürlich jetzt dann gesagt, komm, was sind meine konkreten Ziele, die ich dann, wenn ich Politiker werden würde oder als Abgeordneter antreten würde, was will ich konkret umsetzen, was sind Themen, die ich ansprechen möchte als Politiker. Und das ist halt so ein bisschen einfach nicht so, ja komm, das entwickle ich mir jetzt mal über Jahre, sondern okay, jetzt machst du dir mal am Wochenende intensiv Gedanken, was du wirklich machen willst.
Was sind das dann für Themen, wo du sagst, die jetzt für die kommenden Neuwahlen für dich am höchsten priorisiert sind?
Also dadurch, dass ich jetzt eben als Erziehungswissenschaftler da auch viel Ahnung habe, es wäre jetzt irgendwie vermessen, wenn ich sage, ich will jetzt irgendwie hier Mieten und was weiß ich behandeln, weil da bin ich einfach nicht drinnen genau tief genug in den Themen, will ich mich halt wirklich um Themen wie Chancengleichheit, um gerechte Schulbildung kümmern, auch so ein bisschen Thema Mobbing, dass man wieder vielleicht Therapieplätze für Jugendliche vor allem auch wieder viel mehr anbietet, das irgendwie attraktiver macht. Auch was ich mit auch mit ansprechen wollte, waren Themen wie jetzt ein kostenloses Mittagessen in der Schule, also Mensaessen, dass es eben kostenlos wird und bleibt, und weil es einfach viel wichtigere Themen sind, als jetzt dann über ein Genderverbot zu reden. Also wirklich schauen, dass man eben sich um junge Menschen einsetzt, vor allem weil junge Menschen einfach in der Politik wenig eine Stimme haben.
Aber muss ich sagen, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, dass du sagst, du spezialisierst dich auf die Sachen, wo du dich auch auskennst, weil ich jetzt als etwas unpolitische Person sehe das schon immer sehr, sehr kritisch, auch bei großen Politikern, wenn man sieht, dass die in Bereiche gedrückt werden oder rein wollen, wo eigentlich überhaupt nicht ihre Fachkompetenz liegt. Darum finde ich das wirklich einen sehr, sehr guten Punkt. Und was für Aufgaben gehen dann eigentlich bei dir mit ein, dass du dich jetzt aufstellen lässt?
Jetzt aktuell, so, wir haben am 21., das ist ja jetzt, was ist der 19., das ist in 2 Tagen, ist die offizielle Wahl der Kandidaten. Also wir haben aktuell 3 Leute, die für diese Rolle als Abgeordneter kandidieren. Also ich bin es noch nicht offiziell. Ich sehe meine Chancen schon ganz gut. Und dann eben jetzt eine Wählbarkeitsbescheinigung musste ich holen. Ich musste jetzt eine Rede schreiben für diese Kandidatur. Und alles, was dann genauer danach folgt, kann ich jetzt noch nicht genau wissen. Natürlich dann einen Wahlkampf machen. Man wird vermutlich Fotoshootings natürlich machen, Wahlplakate aufhängen. Bei unserem Thema mit diesen Haustürgesprächen, was wir jetzt eben als Partei machen, dass wir wirklich zu den Leuten an die Haustür gehen und fragen, was sind Themen, die euch bedrücken, was muss sich ändern. Das natürlich dann mit den Leuten auch wieder machen, intensiver nochmal, und schauen, dass ich wirklich dann im Wahlkreis natürlich zu den Leuten hingehe, weil es bringt nichts, wenn ich hier in Augsburg frage, was bedrückt euch, während ich im Wahlkreis Ostallgäu, wo jetzt Kempten dann zum Beispiel dazu zählt, dann die Leute da ganz andere Probleme vielleicht haben.
Ja, absolut. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also geht ihr wirklich einfach von Haustür zu Haustür, klingelt und fragt dann spontan ohne Anmeldung oder sonstiges, was Probleme sind, was die Leute bedrückt?
Ja, also wir machen das jetzt gerade aktuell noch viel im Univiertel, sind wir jetzt erstmal viel unterwegs. Wir wollen jetzt dann eben ab nächsten Jahr wieder in andere Gebiete hier in Augsburg auch unterwegs sein. Aber wir gehen halt wirklich hin, wir haben in den Studentenwohnheimen angefangen, wir haben uns halt irgendwo mal durchgeklingelt, bis uns einer in diese Mehrfamilienhäuser reingelassen hat. Das ist immer das Bedrückendste oder das Unangenehmste, weil man muss erstmal reinkommen. Und dann wirklich einfach von oben nach unten einmal durch, an jeder Tür klingeln, fragen, ob man kurz Zeit hat, um mal zu reden. Und dann einfach wirklich nachzufragen, was sind denn Themen, die sie gerade bedrücken. Wir wollen wirklich wissen, was sie interessiert, was soll sich ändern. Und viele Leute, entweder sind sie nicht daheim oder wollen nicht mit einem reden. Das ist dann manchmal ein bisschen frustrierend. Gleichzeitig, wir hatten jetzt vor einer Zeit ein Gespräch mit einer 85-Jährigen, die hat sich mit uns eine Viertelstunde lang unterhalten, wo ich sage, das war für mich so das beste Gespräch, was ich je hatte mit dieser Frau, also in diesem politischen Thema, weil die ursprünglich so gesagt hat, ja, sie hat eigentlich gar keine so großen Sorgen, aber dann gesagt hat, ey, sie macht sich aber schon Sorgen um die Zukunft ihrer Tochter, die ist jetzt 50, und dann halt aber auch gesagt hat, deswegen geht sie auch immer noch wählen, weil sie eben sagt, sie will nicht der AfD ihre Stimme geben, und wenn sie nicht wählen geht, dann wäre das für sie, als würde sie der AfD ihre Stimme geben. Und so, und dann hat verschiedene andere Themen auch mit angesprochen, also war eine super Frau, wo ich mir echt dachte, so wäre ich dann auch gerne, wenn ich alt bin.
Ja, das ist tatsächlich ein schöner Vorsatz, dass man so wird, wenn man in die älteren Jahre kommt. Und wie ist dann allgemein die Resonanz da? Weil, muss ich jetzt auch sagen, persönlich, immer wenn jemand bei mir an der Haustür klingelt und irgendwas will, unabhängig davon, was es ist, bin ich erstmal sehr, sehr abgeneigt, mit den Personen zu reden. Wie ist da die Quote von Leuten, die die Tür aufmachen und dann mit euch sprechen?
Also von denen, ich muss jetzt überlegen, ich war so beim Haus sind es meistens um die 20 Türen, die man dann klingelt. Da sind dann vielleicht so 5, 6, die einen wirklich aufmachen, weil sie halt auch wirklich da sind. Und dann, ja, von denen wollen die meisten eher nicht mit einem reden. Viele auch, weil jetzt Univiertel natürlich einfach mit hohen, russischen Anteil ist, glaube ich, da so groß. Viel Sprachbarriere. Die Leute haben sagen, ja, ich verstehe halt euch auch nicht so gut. Obwohl wir natürlich einfach sagen, sie sollen ja reden. Wir wollen nur zuhören eigentlich. Das ist ja unser Motto, eben alle reden, wir hören zu. Und eben deshalb, da haben viele einfach, glaube ich, Angst davor oder eher eine Ablehnung, da mit einem zu reden. Da haben viele natürlich, die sagen, okay, die Linke ist nicht meine Partei, mit dir will ich gar nicht reden. Obwohl uns das eigentlich ziemlich egal ist, ob du uns wählen würdest oder nicht, wir wollen den Leuten trotzdem zuhören. Und wenn dann wirklich wer mit einem redet, dann ist das meistens eigentlich sehr positiv gestimmt und eigentlich sehr interessiert auch an der Partei.
Absolut, ja. Jetzt ist es ja, wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, schon ein bisschen so, dass in Deutschland so ein kleiner Rechtsruck ist, also dass viele Leute in Richtung rechts wählen. Wie ist es da bei euch in der Partei? Also erlebt ihr viele Anfeindungen oder Ähnliches?
Also so ein bisschen jetzt aus einem anderen sozialen Umfeld, wo ich mit meinem anderen Ehrenamt, da hat dann einer immer so, ja, du Linke, eher schon so ein bisschen abwertend, aber jetzt auch nicht bös Hass erfüllt. Aber sonst ist auch, wenn ich jetzt mit anderen Leuten im Gespräch bin, dann ist es meistens eher oberflächlich, also auch nicht wirklich, dass man sich dann gegenseitig beleidigt und anfeindet, sondern wirklich dann sagt man, okay, ey, ich komme halt nicht mit euch zusammen, ist halt nicht meine Partei, auch, wo ich dann immer mir denke, ja, wir sind eigentlich schon die Partei für die Leute, wir nehmen keine Konzern- und Firmenspenden an, wir sind so von meinem Empfinden her die einzige Partei, der ich vertrauen könnte, dass sie nicht für Firmen arbeitet, deswegen... Das ist natürlich einfach diese Überzeugung, weil ich mir denke, komm, wir wollen doch das Richtige, wir wollen doch das Beste für euch. Das denkt jedes Parteimitglied vermutlich von seiner eigenen Partei. Aber das sind wirklich Anfeindungen. Also ich wurde jetzt noch nie von irgendwem irgendwie angeschrien oder beleidigt. Es gab mal eine, die war ein bisschen rappiger bei der Tür, die hat so genervt, nee und Tür zu. Aber sonst war es nie ein, dass mich irgendwer bedroht hätte oder sowas.
Aber das ist ja schon mal sehr schön zu hören, weil ich glaube ja schon, das Wichtigste in der Demokratie ist ja auch einfach, dass man das Gespräch mit allen Personen führen kann, ohne da irgendwie anmaßend zu werden oder irgendwie beleidigend zu werden. Jetzt bist du ja noch relativ frisch dabei. Was würdest du sagen, was für dich jetzt noch Herausforderungen sind, wo du sagst, du musst noch lernen?
Auf jeden Fall einfach mich besser in die Parteipunkte mit einzubringen, auch in unsere ganzen Gruppen. Wir haben ja unsere Linksjugendgruppe hier in Augsburg auch. Wir haben unsere Gruppe Linke Hilfe, wo ich mich viel, viel mehr einbringen möchte, weil wir da so Sachen wie Nebenkostenabrechnungen, Heißkostenabrechnungen jetzt die Leute unterstützen wollen. Das einfach, das sind große Themen, viele Themen, die ich jetzt einfach auch natürlich durch Studium und so nicht gelernt habe. Da muss man sich halt einfach viel reinlesen. Sonstige Herausforderungen natürlich auch einfach, weil einfach mal die Klappe halten können, vielleicht so, wenn man so will. Wenn man einfach mehr, weil ich dann doch jemand bin, der sehr, sehr gerne dann auch ein bisschen versucht, Leute zu überzeugen, zu argumentieren, gerne in Diskussionen geht und dann auch einfach häufig merke, okay, es ist jetzt nicht die Zeit dafür, jetzt eine Diskussion über das Thema zu starten, sondern einfach mal Themawechsel und ein entspannteres Miteinander zu suchen.
Jetzt ist es ja, glaube ich, schon so, dass es in jeder Partei auch Punkte gibt, wo die Mitglieder nicht ganz damit übereinstimmen. Wie gehst du damit um? Oder ignorierst du diese Punkte? Oder wird da intern auch offen angesprochen, dass du sagst, du bist da nicht ganz konform und stellst dir das eigentlich anders vor?
Also bei vielen Sachen, wir hatten jetzt, ich habe mich mal versucht, in unsere Social-Media-Gruppe mit einzubringen, wo ich aber gemerkt habe, jetzt neben Studium und allem wird mir das einfach dann zu viel Arbeit. Das ist auch so ein bisschen die Herausforderung zu sagen, okay, ich will mich nicht überall mit einbringen, sondern sagen, okay, ich manage meine Kapazitäten. Und dann halt auch, da hatten wir es vor allem so, hey, was wollen wir denn jetzt machen? Wie wollen wir das angehen? Da hat jeder natürlich eine unterschiedliche Idee. Da geht man dann natürlich in den Diskurs und versucht, das Beste rauszufinden, findet einen Kompromiss. Und vielleicht muss man halt auch mal sagen, okay, ist jetzt nicht so das Ganze, wie ich es machen würde, aber ich kann es ja vielleicht in Zukunft besser mich mit einbringen. Vielleicht können wir es in Zukunft das, wo ich eher machen wollen würde, mit einbringen. Und auch bei jetzt großen Themen, wenn es jetzt irgendwie um Krisen oder was weiß ich gehen würde, wo viele Leute vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, weil man natürlich auch vielleicht viele verschiedene Informationsquellen hat, beziehungsweise einfach einen anderen Status des Aufgeklärtseins natürlich hat über das Thema. dann kann man immer diskutieren und vielleicht notfalls einfach sagen, okay, ich informiere mich da besser und dann auch, wenn es jetzt irgendwas Großes Parteiliches wäre, sagen, okay, das ist jetzt halt nicht die Position, die ich vertrete, aber das ist halt sozusagen dann die, diese, ach, wie würde ich es denn jetzt nennen? Ist so ein bisschen dieser abstrakte Gedanke, dieses, die Partei als großes Konstrukt und ich als Einzelperson, das ist eben, dass ich mir da auch unterschiedliche Meinungen haben darf.
Okay, weil das stelle ich mir jetzt immer ganz, ganz schwierig vor, wenn man irgendwie so eine gegebene Parteilinie hat und man der blind folgen muss. Ich denke mal, also natürlich muss man ihr nicht blind folgen, aber für mich sieht das als Außenstehender immer so aus, dass aber natürlich eher in höheren Positionen da auch viele Politiker irgendwie in eine Schiene gedrückt werden, muss ich sagen, okay, jetzt müssen sie da mitgehen, auch wenn sie vielleicht persönlich anders denken würden.
Ich glaube auch, dass wenn jetzt wirklich die bekannten Politiker wie so eine Heidi Reichenick oder ein Gregor Gysi, ein Bodo Ramelow, dass die dann einfach schon noch sehr gefestigt in ihren Meinungen sind, die sie natürlich nach außen vertreten. Wenn jetzt aber eine Heidi Reichenick jetzt sagen würde, ich versuche jetzt mal gerade irgendwas auszudenken, wir sollten unbedingt alle weißen Heterozis-Männer einsperren, weil wir haben, weil die einfach die größte Gefahr für Frauen sind, dann würde ich auch sagen, okay, das ist halt nicht die Lösung des Problems, um jetzt Gewalt gegen Frauen zu beenden. So, das ist natürlich ein extremes, absurdes Beispiel, was zum Glück einfach nicht niemand will mit bei uns in der Partei, aber dann dürfte ich auch da sagen, okay, da labert sie Schwachsinn, wenn man es jetzt so direkt ausdrücken darf.
Ja, absolut. Jetzt, was mir gerade wieder in den Kopf geschossen ist, was ich vorher vergessen habe zu fragen, du hast gemeint, du musstest eine Wahlberechtigungskarte ausfüllen?
Eine Wählbarkeitsbescheinigung musste ich bei uns holen. Das ist eigentlich einfach nur zum lokalen Rathaus gehen und sagen, komm, hier unterschreibt mir diesen Zettel dreimal, dass ich gewählt werden darf. Ich habe jetzt den Zettel natürlich nicht dabei, hätte ich theoretisch mitnehmen können. Da standen gewisse Gesetzesartikel mit rum, also gewisse Paragraphen. Die weiß ich jetzt natürlich jetzt nicht auswendig. Ich glaube, das Einzige, was man machen muss, ist, man muss deutscher Staatsbürger sein.
Ah ja, klar, natürlich. Ja. Das macht natürlich absolut Sinn, ja.
Das müsste ich jetzt mal, da hätte ich mich jetzt natürlich vorbereiten müssen, besser oder mal nochmal den Zettel durchlesen sollen. Ob da jetzt mit drin steht, hey, dass ich bei keiner verbotenen Partei versuche zu kandidieren.
Du, ist ja alles gut, da geht es ja auch eher jetzt darum, aus deiner Sicht das Ganze zu sehen. Und wenn es für dich war, dass du da ins Amt gegangen bist und dreimal unterschrieben hast, dann war das ja anscheinend kein großes Ding, das irgendwie zu bekommen. Ja. Mhm. Jetzt hast du vorher auch schon einmal erwähnt, dass du neben den politischen Themen auch noch ehrenamtlich engagiert bist. Was machst du da?
Ja, ich bin in Königsbrunn im Jugendzentrum Die Matrix sehr aktiv. Da haben wir also verschiedenste Festivals. Also wir haben da das Mammut-Festival als allgemeines Metal-Festival, das Rock of Freeze als dann ein Rock-Festival nochmal für einfach Classic Rock, Heavy Rock, also eben, weil es ja doch nochmal ein Unterschied ist. Und ich bin dann noch beim Raptor-Festival, das ist ein Metal-Core-Festival drin, da bin ich noch aktiv. Beim Lieslotte-Kinderfest bin ich ein bisschen mit aktiv. Und beim Stack, das ist dann auch nochmal ein Künstler- und Musikfestival, was eben da jetzt in der Matrix stattfindet. Das ist allgemein einfach von dem Jugendzentrum außen gestartete Projekte, wo man sagt, man will halt einfach Underground-Szenen fördern und Kultur fördern damit. Und da bin ich, jetzt muss ich selber überlegen, 2021 bin ich da dazugekommen über Facebook. Und da versuchen wir halt, ich habe eigentlich damals eine Band gesucht, weil ich selber Schlagzeug spiele. Und da habe ich das halt gesehen, hey, hier Festival, und ich dachte mir, komm, gehst du mal einfach hin und bin so auch dann überhaupt erst zum Metal gekommen und so und habe da einfach dann mich da sehr, sehr viel mit eingebracht und das sind da Festivals, wo es darum geht, die Jugend zu fördern, es sind sehr, sehr viele Jugendliche in unserer ehrenamtlichen Crew und dann natürlich auch einfach die Musikszenen mit zu fördern, die lokalen.
Jetzt ist es ja eine ganze Menge an Sachen, die du machst, also jetzt mit deinem Ehrenamt, mit dem politischen Engagement und dann bist du ja gerade noch im Studium und schreibst deine Bachelorarbeit, wie du vorher erwähnt hast. Wie bekommst du das alles unter den Hut? Also müssen da manche Dinge dann bei dir leiden, wo du sagst, okay, für die hast du dann einfach keine Zeit mehr, weil es nicht möglich ist oder wie funktioniert das?
Also Bachelorarbeit schreiben ist jetzt auch, dass ich dir jetzt mit dem ganzen Wahlkampfding, auch mit diesen vorgezogenen Wahlen, habe ich gesagt, ich wollte die eigentlich im Januar anmelden, dass ich die dann eben im April fertig habe. Habe ich gesagt, ich werde die dann eben im Februar erst anmelden, um dann halt wirklich zu schreiben. Das sind ja 3 Monate Zeit, die man hat. Ich werde aber ein bisschen jetzt natürlich auch schon Vorarbeit leisten, mich schon mal zu den Themen informieren. Das ist aber noch zum Glück ja, jeder, der selber eine Bachelorarbeit geschrieben hat, weiß, es ist ja noch der einfachere Part oder der angenehmere Part, so Literaturrecherche und so schon mal zu betreiben. Dann die ganzen Festivals, da habe ich den großen Vorteil, das große Glück, dadurch, dass ich das jetzt schon über 3 Jahre mache, das ist ziemlich gut einfach schon drin im Körper. Es sind meistens eben einfach einzelne Festivalwochenenden, wo natürlich dann intensiv Arbeit ist. Und während die Festivals dann nicht sind, hat man eigentlich relativ viel entspannte Freizeit natürlich, weil man dann natürlich auch nicht irgendwo ist. Man ist vielleicht dann mal, wenn man als Festivalsprecher unterwegs ist, auf einem anderen Konzert, wo ich aber auch mir denke, es gibt Schlimmeres als ehrenamtliche Arbeit, als zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Konzert und tue da einfach Werbung machen. Und eben mit dem Studium, es ist alles recht entspannt. Ich habe jetzt dieses Semester nur noch meine Bachelorarbeit und ein Seminar. Deswegen habe ich recht viel Freizeit. Aktuell noch mit der Arbeit geht es jetzt. Ich habe jetzt auch einfach noch mal jetzt 2 Wochen Urlaub genommen. Also jetzt, vor allem in der Winterzeit, habe ich einfach sehr viel Freizeit, nicht natürlich mit einzubringen. Wo ich sage, dann habe ich viel Freiraum für meine ganze politische Arbeit einfach.
Was wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, was arbeitest du denn nebenbei noch?
Aktuell bin ich jetzt noch bei der Universität Augsburg in der EDV-Abteilung der Philhist mit angestellt. Da ist so ein bisschen das Problem, dadurch, dass ich nachgefragt habe, ob ich das irgendwo anmelden muss mit der politischen Arbeit beziehungsweise mit der Kandidatur für den Bundestag. Ich habe den großen Fehler gemacht, würde ich es jetzt mal nennen, dass ich in der E-Mail geschrieben habe, ich bin teils in der Linksjugend aktiv und die zählt in Bayern tatsächlich noch zu den linksextremen Gruppen, weswegen das Problem mit der Arbeit geht und jetzt aktuell mein Arbeitsvertrag auf nächstes Jahr noch nicht verlängert wird.
Ah, okay, aber ich dachte jetzt immer, dass die Linksjugend einfach die Jugend von Die Linke ist. Ist das falsch?
Eben eigentlich nicht. Also es ist einfach die Jugendorganisation der Linken. Die Linke selbst ist auch eben nicht in den linksextremen Gruppen, die es da gibt. Da gibt es ein Dokument online, das wird dann immer wieder auch aktualisiert. Aber die Linksjugend selbst, weil es natürlich dann in der Linksjugend viele Leute gibt, oder viele Gruppen gibt natürlich im Kreisverbänden, die dann vielleicht extremistischere Ansichten haben, die ja wirklich sagen, komm, wir müssen den Kommunismus einführen, wir müssen das und das machen, wir müssen enteignen und was weiß ich. Wo ich dann auch, wie man vorhin gesagt hat, mit dem dagegen sein, wo ich dann auch vielleicht sagen würde, okay, sind jetzt nicht die Schritte, die wir vielleicht gehen sollten. Auch wenn ich als Kapitalismuskritiker dann doch sagen würde, okay, wir müssen da was ändern, aber vielleicht sind das nicht die richtigen Wege oder so wie ihr das wollt, nicht die richtigen Wege.
Ja, und da muss man sagen, da wird sich ja wahrscheinlich auch die Linke, also ich sage jetzt einfach mal, die Mutterpartei sehr stark dagegen aussprechen, weil ich vermute mal auch, die wollen nicht auf diese Liste kommen mit linksextremistischen Parteien. Und muss man ja auch da sagen, dass es ja auch gut so weit ist, dass wir eine wehrhafte Demokratie haben, egal ob jetzt in welche Richtung, ob links, rechts, wenn es ein zu starkes Extrem gibt, dass die Demokratie trotzdem noch irgendwo geschützt werden kann. Wie ist es dann für dich persönlich? Ist es ein Problem, wenn du sagst, okay, da sind Leute mit noch extremeren Ansichten drin, dass du sagst, du hast jetzt schon gesagt, dass du nicht ganz d'accord mit vielen Sachen bist, aber dass du auch sagst, okay, da siehst du es als schwierig an, noch Teil von der Gruppe zu sein?
Also jetzt vor allem hier im Kreisverband Augsburg sind wir eigentlich einfach relativ geerdet. Wir setzen uns für Feminismus ein. Jetzt, wo Martin Sellner ja vor kurzem hier eine Vorlesung hätte halten sollen, waren wir da als Linksjugend, hat die Linksjugend dagegen demonstriert. Das sind jetzt keine Sachen, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwas Verfassungsfeindliches, Schwieriges, sich für Frauenrechte, Menschenrechte einsetzen, das ist jetzt nichts Böses. Und grundsätzlich, wenn jetzt halt jemand, kann ich jetzt wieder nennen, schönes Argument, was zum Beispiel auch ich schon gehört habe, wenn gesagt wird, okay, in einem kapitalistischen System kann es keine Demokratie geben, weil solange dir kapitalpolitische Macht mitbringt, ist es keine Demokratie, kann ich grundsätzlich den Gedanken schon mal verstehen, wo ich dann aber sage, okay, man kann das System vielleicht besser und sinnvoller anpassen, als zu sagen, okay, ich stürze jetzt alles zusammen.
Ja, absolut, also da würde ich auch gerne meine eigene Meinung mit einbringen, weil da muss ich ja auch sagen, ich glaube, es gibt viele Stellschrauben, die man verändern kann, wenn es jetzt irgendwie um Reichensteuern geht, wobei ich auch wieder glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil die oft Wege finden, um das einfach zu umgehen und man dann oft die falschen Leute trifft. Mhm. Aber ich finde es da sehr, sehr schwierig zu sagen oder unserer momentanen Gesetzesform die Demokratie abzuerkennen, weil da muss ich schon sagen, da zählt ja trotzdem noch jede Stimme bei uns. Jeder darf Gott sei Dank frei wählen. Darum finde ich das auch sehr, sehr schwierig, dann immer mit Umstürzen oder Ähnlichem zu kommen.
Wenn jetzt eben mit dem Kapitalismus Kapital die politische Macht bringt, ich verstehe dann vollkommen den Gedanken zu sagen, okay, wenn halt Firmen und Lobbyverbände natürlich dann Politiker mit beeinflussen können, dass das halt einfach sehr, sehr schlecht ist, wenn man es jetzt mal freundlich sagen will. Aber deswegen dann der Demokratie ihre Demokratie abzusprechen, ist halt das, dann müsste man halt sagen, okay, ein richtig starkes, extrem geführtes Lobbyregister machen, das viel, viel mehr kontrollieren, welche Firmen haben wo, auf welche Politiker, welche Spenden, wie hoch sind diese Spenden und was weiß ich, das müsste man halt viel, viel stärker dann natürlich kontrollieren und dann zu sagen, okay, das ist halt keine Demokratie mehr, weil Firma XY hat jetzt an Politiker ABC da Geld gespendet. Das ist dann was, wo ich halt nicht teile.
Ja, absolut. Da bin ich zumindest froh, dass wir da schon mal derselben Meinung sind, ja. Wie geht es dann jetzt bei dir weiter? Also du hast ja schon erwähnt, dass du jetzt kandidierst. Was sind dann noch die weiteren Pläne bei dir? Wirst du dann, ich sag jetzt mal, Vollzeitpolitiker, wenn du mit deinem Studium fertig bist? Oder hältst du da noch nach was anderem die Augen offen?
Also jetzt je nachdem, wie das natürlich jetzt ausschaut, wenn ich jetzt wirklich als Abgeordneter komme und ich wirklich dann, sage ich, nach Berlin gewählt werden sollen würde, oder, ja, müsste ein korrekter Satz gewesen sein, dann würde ich vermutlich schon schauen, dass ich mich möglichst viel gut politisch mit einbringen kann. Das müsste ich natürlich dann auch mal gucken, wie sich das machen lässt. Ich werde das natürlich, ich bin jetzt nicht der Parteivorsitzende oder Parteivorsitz bei uns in den Linken. Ich habe jetzt nicht da die Möglichkeit zu sagen, ich werde jetzt Vollzeitpolitiker. Aber ich werde das natürlich auch, dass ich meinen Bachelor jetzt dann noch fertig mache, habe ich immer noch, selbst wenn ich nicht gewählt werde, jetzt einfach die in der Hintern zu sagen, ich habe ein abgeschlossenes Bachelorstudium. Ich kann in die ganz klassische Arbeit im erziehungswissenschaftlichen Bereich gehen. Und selbst wenn ich jetzt eben dann als Politiker aktiv bin, kann ich immer noch gucken, wie lässt sich das managen, ist dieses, ich will es nicht Gehalt nennen, weil es ist ja eigentlich kein Gehalt, was du als Politiker bekommst, aber ist dieses, ja, wie heißt das jetzt nochmal, diese Aufwandsentschädigung, die du dafür bekommst, dass die eben dann auch, reicht dir aus, dass ich sage, ich kann jetzt eigentlich mich voll auf die Politik konzentrieren oder muss ich halt noch irgendwie nebenbei irgendwie einen 20-Stunden-Job mit annehmen? Das müsste sich dann natürlich erst wirklich ergeben. Aber an sich, ich habe immer die Möglichkeit, einfach ganz klassisch in die Arbeit zu gehen und nebenbei immer noch politisch aktiv zu sein in der Partei, selbst wenn ich nicht gewählt werde.
Ich weiß es gar nicht, aber ich vermute mal, dass das ja auch öffentlich einsehbar ist, was die Politiker da als Abgeordnete bekommen. Hast du das zufällig im Kopf, ob du davon leben könntest oder nicht?
Habe ich mir tatsächlich noch gar nicht angeschaut, weil ich da irgendwie, mir geht es ja nicht ums Geld, wenn ich das mache, sondern eigentlich darum zu sagen, komm, ich will das machen, was ich für richtig halte. Ich will mich dafür einsetzen, dass es den Leuten wirklich wieder besser geht. Dass die Leute, was ja auch bei uns im Parteiprogramm ist, sagen, komm, Steuerentlastung für die Leute, die wenig Geld haben, super reiche Leute, mehr besteuern. Also jetzt, ich glaube, wenn du 300.000 im Jahr verdienst, also dann halt wirklich stärker besteuert wirst, während du halt, wenn du nur 20.000 im Jahr verdienst, da weiß ich ziemlich genau, dass du dann sagst, okay, dann mit dem Steuerprogramm von uns hättest du 6.000 Euro mehr im Monat, Jahr zur Verfügung, glaube ich. Ja, ein Jahr zur Verfügung. Das sind natürlich dann Sachen, die ich immer noch umsetzen wollen würde. Und das sind dann einfach, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren.
Alles gut. Ja. Ich würde ganz gerne einhaken, weil ich finde es richtig, dass wenn Leute extrem viel Geld verdienen, dass die auch irgendwo mehr besteuert werden müssen, einfach um irgendwie irgendwo ein Gleichgewicht zu halten. Ich denke mir jetzt aber immer, schafft man es wirklich damit, die Superreichen zu treffen? Also ist es überhaupt möglich, diese Personen zu besteuern? Weil es ist ja öffentlich einsehbar, dass diese Leute halt teilweise keine Gehälter verdienen, weil sie irgendwelche Firmenkonstrukte haben, irgendwelche übergeordneten Holdings oder sonstiges und dadurch einfach alles bezahlen. Ich weiß jetzt auch nicht, du hast vorher gemeint, dass das ja nicht dein Themenbereich ist, aber kannst du dazu irgendwas sagen?
Also ganz grundsätzlich, man kann ja eigentlich auch, es ist ja kein Geld, das durch aktive Arbeit erarbeitet wird, sondern das liegt halt rum und vermehrt sich von selbst. Ich glaube, wir haben, nee, das haben wir eben nicht, dass wir so eine Steuer auf Vermögen, ne, Vermögensteuer haben wir ja, glaube ich. Ne? Ja, und die eben könnte man natürlich erhöhen, weil jetzt aktuell, die Zahlen habe ich sogar tatsächlich recht gut im Kopf, weil ich die, glaube ich, gestern oder heute erst wieder gesehen habe, dass jetzt eben diese oberen 5% nur ungefähr 26% auf ihr Gehalt in Anführungszeichen Steuern zahlen, während eigentlich dieser Mittelstand, die Mittelklasse eben diese 45%, diesen Höchststeuersatz zahlt ja eigentlich. Und das haben, glaube ich, viele Leute auch einfach nicht wirklich im Gefühl, dieses, dass die, wo deutlich, deutlich über einen sind, viel, viel, viel weniger Steuern als einer selbst zahlen. Also viel, 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 viel mehr Leute sind näher dran, Bürgergeld zu empfangen als an ihre ersten Millionen. Und dieses Gefühl muss gleich da weg, zu sagen, ja, ich schaffe das auch, ich werde auch zu diesen Superreichen gehören, weil das werden wir viele von uns leider nicht schaffen. Weswegen wir eigentlich sagen können, okay, so eine Vermögenssteuer auf dieses rumliegende Kapital wäre, denke ich, meiner Meinung nach sinnvoll, weil ja immer häufig dann das Argument kommt, ja, wenn wir die Leute viel zu viel besteuern, dann dann ziehen sie einfach ins Ausland. Wir haben eine Wegzugssteuer tatsächlich, das weiß ich, die dann einem doch ordentlich wehtut. Also es würde einen natürlich dann auch einfach davon abhalten, wegzuziehen. Und natürlich bei großen Firmen, wenn wir jetzt so da bin ich immer so gerne, wenn jetzt eben das Thema wie Umweltschutzvorlagen oder so, wenn die halt nicht erfüllt werden, da müssen halt auch meiner Meinung nach richtig harte Strafen hin, die Geldstrafen, die halt dann noch wehtun und nicht so in die Richtung, ja komm, mach das doch bitte vielleicht mal.
Ja, weil ich finde das vom Prinzip her ja vollkommen richtig. Also wenn man liest es ja schon öfters auch mal in den Medien, dass irgendwelche Milliardäre eigentlich keine oder kaum Steuern zahlen, wo man sich auch denkt, ja, wie funktioniert das? Ich habe bei sowas immer nur die Angst oder die Befürchtung, dass man oft die Falschen trifft. Also wenn man jetzt einfach mal von einer normalen Familie ausgeht, die irgendwie seit einer Generation ein Haus in einer Vorstadt haben, Augsburg, München oder so, dann ist da ja theoretisch sehr hohes Kapital da, weil einfach die Grundstückpreise und die Häuserpreise so enorm in die Höhe geschossen sind. Und ich glaube, da finde ich sehr, sehr schwierig, dann die richtigen Personen zu treffen und dann nicht auch einfach, ich sage jetzt mal, der klassischen Mittelschicht auch noch zu schaden.
Also ich müsste es, glaube ich, so bei vielen Gedanken, wo ich jetzt auch schon mal gehört habe, da hieß es so, ja, selbst wenn du 250 Millionen im Jahr machst, bist du für die Steuererhöhungen nicht mehr relevant, beziehungsweise bist du nicht relevant für das, was man eigentlich oben wegschöpfen könnte. Also müsste sich meiner Meinung nach die klassische Familie, die dann vielleicht sagt, okay, ich habe ein Haus, das vielleicht dann auch 1, 2, 3 Millionen kostet, das ist immer noch sau viel Geld, aber die sind nicht diejenigen, die sozusagen die Bösen da sind, wenn man es jetzt so in Gut und Böse einteilen möchte. Also die haben immer noch echt viel Geld, die haben ein gutes Leben, deutlich besser vermutlich als viele andere Leute hier im Land, aber die sind nicht die Leute, die da sozusagen schädlich sind von dem hohen Kapital her. Also auch, ich weiß jetzt natürlich den Namen wieder nicht, ich bin nicht natürlich wieder super vorbereitet, obwohl ich die sogar in meiner Rede erwähne, die hatte im Jahr 2023 eine der reichsten Frauen Deutschlands, wenn die in einen regulären 40-Stunden-Job gegangen wäre, irgendwie einen Stundenlohn von 1 Million Euro, wo ich sage, das sind dann knapp 1 Milliarde aufs Jahr, die ist dann das Problem. So jemand, nicht jemand, der sich ein Haus in München holt.
Ja, den Gedankengang kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, inwieweit das umgesetzt werden kann, weil ich glaube, es gibt jetzt auch unabhängig von der Linken einige Parteien, ob es jetzt SPD oder auch die Grünen sind, die ja in diese Richtung gehen wollen und sagen, das kann so nicht weitergehen und die Superreichen sollen mehr besteuert werden. Ich habe für mich nur leider die Befürchtung, dass das durch ausgeklügelte Steuerberater nicht so leicht ist, die Leute dann wirklich zu treffen. Aber es ist natürlich sehr spannend in der Zukunft zu sehen, wohin das weitergeht. Und dann auch noch eine ganz kurze Frage an dich. Wie sieht es dann sonst bei dir weitergehend aus? Gibt es irgendwelche Sachen, auf die du dich jetzt besonders freust? Die Kandidatur und sonstiges, vielleicht ein Abschluss deines Studiums?
Also Studiumsabschluss auf jeden Fall. Ich hocke jetzt dann seit 7 Semestern dran. So langsam will man dann auch fertig werden. Ich habe, bevor ich bei Erziehungswissenschaft war, 2 Semester Informatik noch studiert. Das war in der Corona-Zeit. Da freue ich mich dann schon drauf. Da habe ich mir so ein bisschen, ich funktioniere gut mit Belohnungen, habe ich gemerkt. So, da habe ich mir auch gesagt, als großer Lego-Fan hole ich mir dann vom Lego den UCS Millennium Falcon, also das ganz große Star Wars-Set. Dass ich einfach, weil ich weiß, das ist so ein Ziel, worauf ich dann hinarbeiten kann. Da freue ich mich eben drauf, jetzt auch wenn das was wird mit der Wahl, dann bin ich auch irgendwie so nervös. Man freut sich schon, wenn man irgendwie so sich dann schon so fühlt, wow, jetzt bin ich dann Politiker. Was ja auch irgendwie immer, wenn man vor allem jünger ist, sich dann so fremd anhört. Und deswegen, dass so eine Vorfreude ist schon da, selbst wenn ich jetzt nicht dann als Kandidat vielleicht gewählt werde, als Abgeordnetenkandidat am 21., dann würde ich trotzdem, denke ich mir, komm, jetzt bin ich drin, jetzt habe ich so einen Ehrgeiz darin, jetzt ist dann auch das nächste Mal vielleicht dann doch zu schaffen.
Absolut, ja. Und ich glaube, das sind doch auch ganz schöne Abschiedsworte. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Gabriel, dass du heute hier warst und auch so einen spannenden Einblick in dein Leben uns gegeben hast und auch so offen geredet hast. Ist wirklich beeindruckend, wie du es schaffst, das Studium, die Arbeit, dann noch soziales Engagement und politisches Engagement alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deinen Projekten. Und bedanke mich dann auch ganz herzlich bei unseren Zuhörern, die bis hierhin dran geblieben sind.
Vielen Dank auch. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne. Ciao.
Tschüss.